Amen. Ja, unser Predigttext habt ihr gerade im Film gesehen. Das ist eines der bekanntesten Gleichnis, wo wir haben. Und doch sind wir alle eingeladen dazu, wieder Neues drin zu entdecken. Es ist ja eigenartig, da am Anfang vom Film, da sind fromme beieinander. Ganz fromme Leute. Und die haben ein Problem mit Jesus. Es sind die Frommen, die ein Problem haben mit Jesus. Ausgerechnet die Frommen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie motzen. Der Mensch, der Jesus, der gibt sich mit Sünder ab. Sie als Juden haben gewusst, zu denen darf man eigentlich nicht heim. Da darf man nicht essen mit denen. Und der isst sogar mit ihnen. Unwahrscheinlich. Aber halt, bevor wir uns jetzt entrüsten, und zwar über die Frommen, müssen wir uns die Frage gefallen lassen, haben wir das Gleichnis richtig gehört? Wir Frommen, Zwettiger oder im Limmattal oder woher du auch kommst. Die Pharisäer, sie sind fromm gsi, sogar sehr fromm. Sie haben sich große Mühe gegeben, nach Gottes Wort zu leben, die Gebote einzuhalten und wirklich danach zu leben. Und als Jesus sich dann eben mit diesen Zöllnern, mit diesen Sündern einlädt, da fängt an bei diesen Frommen, dass er sich lautstark meldet. Das geht doch nicht. Das gibt's nicht, das darf doch nicht sein. Wie schnell sind wir geneigt, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wie man sagt, das gehören für diejenigen, die da draussen stehen. Für diejenigen, die da draussen sind, die sich noch nicht zu Jesus halten, die nicht in den Gottesdienst kommen. Für meine Nachbarn, für meine Arbeitskollegen. Vielleicht für derjenigen, der in Zürich am Bahnhof rumhängt, schon am Morgen früh mit der Bierflasche. Die sind uns fern. Aber statt bevor wir eben die Hörrichtung in die Richtung ausrichten, unser Ohr, dann sollten wir das Gleichnis zuerst einmal als Wort Gottes, als Wort von Jesus an uns hören. Weil Jesus hat zu den Frommen geredet. Er hat nicht zu denen geredet, die fern von ihm gsi sind. Sondern er hat zu denen geredet, die Gottes Wort haben wollen ernst nehmen. Das sind die ersten Adressaten in dieser Geschichte, eben nicht die verlorene Schaf, sondern die ganze Herde vom Hirt, die hat er angesprochen. Und da wird uns dann eindrücklich und klar gesagt, vergiss nicht, dass Gottes Liebe jedem einzelnen Schaf gilt. Gottes große Liebe kommt in dem Gleichnis ganz stark, wird uns vor Augen gemalt. Wie leidenschaftlich Gott für jeden einzelnen Mensch ist. Wie sein Herz für jeden Mensch schlägt, ohne Ausnahme, ohne Abstrich, ohne Einschränkung für jeden und jede. Jesus malt uns jetzt da Gott vor Augen, wo tiefe Liebesgefühl für jeden Mensch hat. Weil jeder ist sein einmaliges Geschöpf. Ja, Jesus zeigt uns Gott und malt uns Gott vor Augen, wie Gott jeden Mensch sieht. Dass jeder Mensch ihm am Herz liegt, ganz ohne Ausnahme. Eigentlich müsste das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das hätte man ja später so betitelt. Es sind ja einfach die Bibeltexte ohne Überschriften und man hätte so Orientierung diesen einzelnen Abschnitt Überschriften gegeben. Und eigentlich müsste mir nicht das Gleichnis vom verlorenen Schaf sagen, sondern wir müssen es anders benennen. Eigentlich müsste es eher heißen, das Gleichnis von der grossen Hirtenliebe. es richtet sich nicht alles nur auf das verlorene Schaf aus, sondern auf die Liebe von dem Hirt. Wir lernen bei Jesus, Menschen neu zu sehen. Und zwar mit den Augen der Liebe. Und wir lernen bei Jesus, Menschen neu zu begegnen. Ihnen nachzugehen. Nicht einfach links liegen zu lassen und schon gar nicht abzuschreiben. Jesus erzählt das Gleichnis und sagt uns, ja, es gibt verlorene Menschen. Ja, das gibt es tatsächlich. Raffi, darf ich ganz kurz, irgendwie raschelt es die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es euch auch ablenkt. Mich lenkt es fast ab. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon bei mir zu nahe dran ist. Ich wäre froh, wenn du es ganz kurz könntest lösen, weil sonst können wir uns nicht gescheit konzentrieren. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir. Euch nicht. Dann machen wir es wegen mir. Bei mir raschelt es die ganze Zeit. Genau. Danke dir.
Ich hoffe, es ist besser.
Ja, und sonst machst du es ein bisschen leiser. Machst du es ein bisschen leiser, weil ich glaube, eine laute Stimme. Hoffentlich nicht zu laut, aber ihr solltet ja auch nicht einschlafen. Gell? Ist besser? Sehr gut, wunderbar. Genau, Jesus sagt durch das Gleichnis ganz klar, es gibt die verlorenen Menschen. Es gibt das verlorene Schaf. Genauso eigentlich wie seine Kritiker, die Frommen, auch gedacht haben. Ja, genau, es gibt die Verlorenen. Die nicht zu Gott dazugehören. Aber er zeigt uns weiter, verloren ist nicht ein moralisches Urteil. Sondern letztendlich eine Zustandsbeschreibung. Das Schaf, das ist dem Hirt verloren gegangen und ist nicht mehr an seinem Platz, wo es eigentlich angehört. Verloren heisst nicht in erster Linie schlechter oder unanständiger oder unfromm. Verloren heisst vielmehr gefährdeter. Gefährdeter, weil es eben nicht in der Nähe vom Hirt ist. Jesus sieht die Menschen aus der Sicht vom Eigentümer, von Gott, wo sie erschaffen hat. Und er selber als Teil von Gott ist mit dabei gewesen bei der Schöpfung. Er ist doch Schöpfer. Jeder Mensch ohne Ausnahme gehört doch eigentlich zu ihm. Wenn aber ein Mensch nicht in dieser lebendigen Verbindung mit Gott lebt, nicht in der Nähe vom Hirt ist, dann ist er aus Gottes Sicht verloren. Dann ist er nicht in der Nähe. Und schaut, er kann noch so hoch anständig sein. Es gibt ja Leute, die eine hohe ethische Maßstab für sich haben und die hoch anständig leben. Vielleicht anständiger wie die einen Christen. Aber sie sind nicht an ihrem Platz, wo sie hingehören. Verlorene sind also nicht per se einfach schlechtere Menschen, sondern verloren ist eben nicht ein moralisches Urteil, sondern sie sind nicht an dem Platz, wo sie hingehören. In unserem Text, da fordert Jesus jetzt die Frommen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer auf, eine 180-Grad-Wendung in ihrer Einstellung den Sünder gegenüber zu vollziehen. Vom Beschimpfen wegzukommen zur Fürsorge. Vom im Stich lassen weggehen zum Suchen, zum Nachgehen. Von der Gleichgültigkeit weg hin zur Liebe. Und im Prinzip sagt Jesus den Frommen jetzt, auch ihr sollt Hirte sein. Ich führe euch aber manchmal nicht als Hirte auf, sondern mehr als Polizisten. Ihr seid Polizisten, die ermahnen, die zurechtweisen, aber ihr sollt Hirte sein. Ein Hirtenherz haben für all diejenigen, die nicht bei mir sind. Ich frage mich, wie die Schriftgelehrten, die Pharisäer, da damit zurechtgekommen sind, dass sie darauf hingewiesen worden sind, dass sie eigentlich Hirten sein statt Polizisten. Das hat mit einem enormen Aufwand zu tun, mit Zeit und Mühe, wo man investiert. Dass man auch nicht ein einziger, noch so schmuddeliger, kleiner Sünder einfach links liegen lässt. Sondern dass man ihm nachgeht. Und ihn vor den Folgen von seiner Trennung von Gott versucht zu retten. Wie sehen wir Menschen um uns herum? Sehen wir sie nur mit unseren Augen, dass sie verloren sind? Dass sie eben nicht so fromm sind wie wir? Und wie leicht sondern wir uns denn von anderen Menschen ab? Oder sehen wir Menschen um uns herum mit Gottes Augen? Gott, wo jeder Einzelne so lieb hat, dass er ihm bis zum letzten Ecke nachgeht und nachrennt und sucht. Und dann sind, wenn wir so mit Gottes Augen sehen können, dann sind die Verlorenen, die nicht in dieser Verbindung mit Jesus sind, jedes Einzelne ganz besonders wertvoll und aller Liebe wert. Wir sind so schnell gewohnt zum Einordnen, zum Abstufen, aber Gott ordnet nicht ein. Er macht sich einfach auf den Weg. Ganz egal, wie derjenige heißt und wie weit der Weg ist. Ich will dich ganz persönlich vielleicht fragen, wenn du schon länger da in die Gemeinde kommst, dann hast du vielleicht auch schon Leute erlebt, die mal da in der Gemeinde sind und nicht mehr da herkommen. Vielleicht gar nicht mehr unter Gottes Wort kommen. Auch nicht in einer anderen Kirche. Leiden wir eigentlich darunter, dass Menschen nicht in der Nähe von ihm sind? Menschen, die wir vielleicht Beziehung haben, die wir kennen, leiden wir darunter, dass sich Menschen zurückziehend im Glauben Schiffbruch erleiden? Mit den Schwierigkeiten, die ihnen in den Weg gekommen sind, nicht zurechtkommen, enttäuscht sind? Leidest du darunter, wenn jemand den Zugang zur Gemeinde nicht findet? Oder sind wir so mit uns selber beschäftigt, dass wir den Blick dafür gar nicht frei haben? Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, habe ich gesagt, ist das erste Mal ein Gleichnis von dieser unermesslichen Liebe von Gott. Ganz und gar gibt er sich her. Nicht nur für mich. Sondern auch für den Kritiker, der vielleicht in der Nachbarswohnung wohnt. Wo mich immer so schräg anmacht. Für die Ausländerin, wo mir vielleicht nicht einmal auf der Straße freundlich grüezi sagt. Und ich rege mich auf. Sie alle hat Jesus nicht weniger lieb als mich. Als dich. Und das ist für euch so unvorstellbar, wie mir immer einordnet. Und es immer ganz schnell passiert bei uns, ja, dann habe ich dich nicht mehr lieb. Können die Menschen in unserer Umgebung neben dir die Liebe von Gott durch dich spüren? Oder bin ich einfach nur korrekt und anständig zu ihnen, wie man das eben so tut? Wenn wir die Liebe von Jesus ganz neu entdecken, dann entdecken wir ein riesengroßes Highway, wo Jesus zu jedem Einzelnen hat, der nicht in seiner Nähe ist. Und das treibt hin zu denen, die nicht dabei sind. Wir haben gesagt, Jesus erzählt von dem verlorenen Schaf, aber das Schaf, und da widerspricht Jesus jetzt seine Kritiker, den Frommen, die sind nicht schlecht oder böse oder automatisch egoistisch oder eigensinnig. Verloren ist, wie gesagt, kein moralisches Urteil. Es ist nicht das verlorene Schaf, ist nicht ein schwarzes, wo unanständig wäre. Das verlorene Schaf hat einfach die Verbindung mit dem Hirt verloren. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben gelernt, das ist ihnen beigebracht worden, und sie üben es aus, dass sie um die Leute einen ganz grossen Bogen machen. Sie gehen denen aus dem Weg, mit denen haben sie nichts zu tun. Aber Jesus ist ganz anders. Er ergreift die grosse Suche. Er setzt alles ein, sogar sich selber. Und er ruft: Wo bist du? Das tönt für mich wie ganz am Anfang von der Bibel im Paradies. Wo er gefragt hat: Adam, wo bist du? Wo der Adam nicht mehr in seiner Nähe war, wo er sich entfernt hat von Gott, wo Gott sich sehnt danach und er hat ja ganz genau gewusst, was passiert ist. Aber Adam, wo bist du? Du bist nicht mehr in der Nähe von mir. Gott überlässt uns nicht einfach unserem Schicksal. Er lässt uns nicht einfach in Sünde hineinlaufen. Er fragt nach uns. Er forscht nach seinen geliebten Menschen. Er geht auch dir immer wieder nachher und er sucht nach jedem Einzelnen. Das mit der Suche, das ist ja so eine Sache. Wir als Familie haben es schon öfter mal erlebt, dass wir etwas haben müssen suchen. Meistens geht es dann ja um Schlüssel oder irgendwie so etwas. Wir haben auch schon Haustürschlüssel so lange gesucht. Überall. Ob er in der Schule liegen geblieben worden ist oder in der Kirche oder wo auch immer. Man geht ja dann auf die Suche. Und natürlich ist das unangenehm, wenn einem ein Schlüssel abhanden kommt. Aber wir kommen dann manchmal recht schnell zu dem Gedanken, ja gut, es gibt ja noch einen Ersatzschlüssel, oder? Wir haben ja immer noch eine Alternative. Ganz anders sieht das aus, wenn ein Schlüssel verloren geht, wo es der einzige Schlüssel ist. Wenn ich vor der Haustür stehe und habe meinen einzigsten Schlüssel nicht mehr, dann gehe ich ganz anders auf die Suche, wie wenn eine Frau neben mir steht und nur eine hat. Und wir kommen ja nur rein. Aber wenn ich nicht mehr reinkomme, wenn das der einzigste ist, dann gehe ich auf die Suche. Und bei Gott geht es um Menschen. Und zwar um einzigartige Menschen. Er geht auf die Suche, wie wenn der einzelne Mensch der einzigste auf dieser Welt wäre. Und darum kann er die Suche nach dem verlorenen Schaf nicht gemächlich anlaufen lassen oder hört irgendwann auf. Er wird sich eben auch nicht mit diesen verbliebenen 99 trösten. Man könnte ja sagen: Hey, was? Du bist doch so reich. Hast 100 Schafe. Du hast doch immer noch 99. Reg dich ab, das eine, vielleicht kommt es irgendwann wieder, musst du nicht so auf die Suche gehen. Hast du noch 99? Er gibt sich nicht damit zufrieden. Weil jedes einzige, einmalig, einzigartig, unvergleichlich ist. Und aus dem Grund sucht der Hirt mit ganzem Einsatz an allen Orten. Er macht weite Wege unter größter Energie. Er sucht so lange, bis er es findet. Er gibt nicht auf. Mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. habe ja die Predigt übertitelt mit dem Titel Du hast mir gerade noch gefehlt. Und bei uns, in unserem Sprachgebrauch, ist das meistens ja eher negativ besetzt. Na, du hast mir jetzt gerade noch gefehlt. Wenn ein unangemeldeter Besuch kommt. Oder wenn einem irgendetwas anderes gerade nicht passt, wenn man Begegnung gerade nicht will, du hast mir gerade noch gefehlt. Aber bei Jesus tönt der gleiche Satz mit einer ganz anderen Tonlage völlig anders. Du hast mir gerade noch gefehlt. Du, dich will ich. Auf dich hat meine Suche abgezielt. Du bist derjenige, der mir noch fehlt. Nach dir bin ich auf der Suche gewesen. Du fehlst mir in meiner Raritätensammlung. Du gehörst doch zu mir und darum komm und lass dich finden. Mir ist das so in den Sinn gekommen, wie bei Briefmarkensammlern. Da gibt es vielleicht nur eine Marke, wo fehlt, wo einzigartig ist, wo besonders ist. Und dann wird gesucht und gemacht und du. Und wenn die eine denn da ist, wow, du hast mir gerade noch gefehlt. Dich will ich haben. Und dann sind es ja manchmal gar nicht so die normale, übliche, sondern bei Briefmarkensammlern sind das ja dann manchmal auch die mit Fehldruck, die besonders sind. Oder Marken mit einem besonderen Macken, die dann besonders wertvoll werden. Es geht um eine Einmaligkeit. Und der Wert, der liegt eben nicht in der Äußerlichkeit, sondern in der Einmaligkeit von jedem Einzelnen von uns. Bei Briefmarken sieht man das dann am Alter vom Stempel vielleicht. Und bei dir sieht man das am Fingerabdruck von Gott, dass er dich geschaffen hat. Jesus macht sich auf die ganz große Suche nach jedem Einzelnen, weil keine einfache Masse war ist, sondern jeder ein Unikat. Und er lässt sich auch durch manche Macken, die wir haben, nicht abschrecken. Die hindern ihn nicht, noch intensiver nach dir zu suchen. Gerade so, als wärst du eben der einzigste Mensch auf der Welt. Und schau dich, mit der Suche ist das ja wirklich so eine Sache, aber ich bin vielleicht einfach den falschen Leuten begegnet, aber ich bin noch niemandem begegnet, wo die Suche als Zeitvertrieb nimmt. So als Hobby. Jetzt habe ich im Moment nichts besser zu tun. Machen wir einen schönen Nachmittag. Ich gehe mal auf die Suche. Meistens sind wir irgendwie in einer Not, dass wir auf die Suche gehen. Wir brauchen etwas. Aber so rein als Zeitvertrieb suchen ohne Ziel, als Hobby für einen spannenden Tag, das ist undenkbar. Vielmehr hat Suchen ein konkretes Ziel. Und oft ist es ein dringliches Ziel. Es geht letztendlich darum, dass ich etwas finde, dass etwas wieder bei mir ist, in meinem Besitz. Und dann, wenn es gefunden ist, um die riesengroße Freude. Und je intensiver die Suche war, je grösser mein Mangel war, umso grösser ist nachher die Freude, wenn das Ersehnte wieder bei mir ist, wenn ich es wieder habe. Und gleich dreimal in dem Gleichnis ist von der Freude dreht. Es geht letztendlich um die Freude. Der Hirte freut sich, nachdem er das Schaf wieder bei sich hat. Und als er dann heimkommt, lädt er alle Freunde voller Freude ein, seine Nachbarn zu einem Fest. Und dann der Höhepunkt wird erwähnt. Im Himmel ist eine riesengroße Freude. Da wird ein Fest gemacht, eine Party, wenn ein Verlorener gefunden ist. Und es gibt nichts Größeres, als dass ein Mensch Heim findet zu Gott. Denn jeder Mensch wird an dem Platz sein, wo er eigentlich hingehört. Zurück an seinen Platz, wo Gott schon immer für dich parat hat, der aber für dich leer war. Jeder Mensch soll in der Reichweite zu seinem Schöpfer kommen und in der leben. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist im Video oder wenn du den Text mal gelesen hast. Dass interessanterweise jetzt in dem Gleichnis nicht eine Aufforderung ist. Am Ende von dem Gleichnis steht nichts davon, dass Jesus uns ermahnt, mach es genau wie der Hirt. Geh los und such Menschen für Jesus zu gewinnen. Das steht an vielen anderen Stellen in der Bibel, dass wir das tun sollen, aber dort in dem Gleichnis steht nicht eine Aufforderung. Vielmehr erzählt Jesus von dieser grossen Finderfreude. Von dieser Freude, die da ist, wenn das Schaf gefunden ist, wenn das Verlorene wieder daheim ist. Und die Finderfreude, die soll auch uns anstecken. Die soll uns erfassen. Die Finderfreude, die Lebensfreude, festzufeiern, die Himmelsfreude nachzuempfinden. Und erfasst von dieser Freude, wenn wir die Freude erleben, wo umen ist, wenn ein Verlorener wieder bei Gott zurück ist, die Freude, dass Menschen wieder zu Gott heimfinden, da fängt dann an, unser Herz zu brennen für Gottes große Liebe. Unser Gleichnis hat letztlich zum Ziel, uns anzustecken, sodass in unserem Herz die große Sehnsucht vor Gott nach jedem einzelnen Mensch, dass das wächst. Und dass wir die Menschen neben uns lernen, mit neuen Augen zu sehen, nämlich mit Gottes Augen. Und schließlich geht es ja nicht nur um andere, sondern es geht auch um mich. Wir haben gesagt, Jesus erzählt das Gleichnis an Frommi. Letztlich erzählt das Gleichnis auch von dir und mir. Dass Jesus auch dich und mich sucht. Wenn wir mal wieder davon gelaufen sind. Wenn wir uns mal wieder in der Selbstgerechtigkeit verloren haben und vergraben haben. Und er sucht dich so intensiv, dass er nicht loslässt und nicht aufgibt. Und hat er dann sein Schaf gefunden, dann treibt das mitsamt den Ängsten vor dem Schäfli, mitsamt den Verletzungen, wo da sind, heil. Und auch für dich gilt, auch über dich ist eine riesengroße Freude, wenn du in der Nähe vom Hirt bist. Auch wenn ich wieder ganz aufs Neue mein Leben dem Hirt anvertraue und sage, ja Jesus, nicht nur am Sonntag, sondern im Alltag. Ich will in deiner Nähe sein. Bin vielleicht wieder davon gelaufen. Habe wieder eigene Wege gesucht. Aber du setzt alles dran, an mich in deiner Nähe zu haben. In allererster Linie tut unser Gleichnis uns nicht zu grossen Aktionen aufrufen, obwohl die alle ihr Recht und ihren Sinn haben. Aber in dem Gleichnis wird Jesus dein Herz gewinnen. Dass du dich anstecken lässt und überwältigt bist, von seiner grossen Liebe, von seiner grossen Suche und von seiner grossen Freude, wenn dann ein Verlorener gefunden ist. Und das dürfen wir weiterhin entdecken und überwältigen sie davon. Und jetzt würde ich gerne mit Jesus reden. Jesus Christus, ich danke dir für das, die Beispielgeschichte, die du erzählt hast. Und du erzählst es auch uns. Es ist für uns so unvorstellbar, wie gross deine Liebe ist. Zu jedem Einzelnen, zu mir. Wie viel du dran setzt, dass ich in der Nähe von dir sein darf. Wo es mir viel besser geht, wie in der Distanz zu dir. Wir schreiben so schnell uns selber oder andere Menschen ab. Sie sind uns gleichgültig oder wir sagen dann, ja dann. Aber du setzt alles dran und ich danke dir für deine grosse, grosse Liebe. Für deine grosse Suche. Und du bist ständig auf der Suche nach dem, was nicht in deiner Nähe ist. Und du siehst unsere Herzen, wo wir gerade stehen, wie nahe wir bei dir am guten Hirten sind. Und ich bitte dich, dass wir alle wieder näher dürfen kommen an dein Herz. Erfasst von deiner grossartigen Liebe. Und dass uns das dann auch ansteckt, dass wir andere Menschen mit anderen Augen dürfen sehen, mit deinen Augen. Mit der Liebe, die du hast. Ganz egal, wie schmuddelig jemand ist. Wie verletzt das Schäfli ist. Dir ist das völlig gleich. Du willst einfach in deiner Nähe haben. Und können gesund pflegen und sauber machen. Danke, dass es uns in deiner Nähe gut geht. Weil da unser Platz ist, wo du dir ausgedacht hast, bei der Schöpfung. Du hast uns geschaffen als Gegenüber von dir. Und in deiner Nähe geht es uns gut. Bitte dich, dass wir dürfen zurückfinden, immer wieder in die Beziehung zu dir. Aber dass du auch schenkst, dass noch ganz viele Menschen durch den Alpha Life, durch Begegnungen, die wir haben, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, dass du nicht Menschen einfach nur zu uns in die Kirche schickst, sondern dass du sie zurückführst in deine Nähe. Dass sie deine grosse Liebe zu ihnen auch dürfen wahrnehmen, spüren, erleben, wie du dich nach ihnen sehnst, wie wenn sie die Einzigste auf dieser Welt wären. Und Jesus, ich danke dir, dass du die grosse Liebe hast und wenn wir in deinem Wort lesen, dann spüren wir fast auf jeder Seite die Liebe, die durchdringt, wo du dich sehnst nach uns. Und du hast es nicht gescheucht, auf die Erde zu kommen. Und der Weg bis zum Ende zu gehen, dass wir wieder Gemeinschaft haben mit dem Vater. Du bist für uns gestorben, bist wieder auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Und ich bete mal an. Danke, dass deine Liebe so gross gewesen ist, dass du sogar in den Tod gegangen bist für uns. Bis an die tiefste Stelle hast du alles gedreht, was mein Versagen ist. Dass ich darf in der Nähe vom Hirten sein. Danke, dass das möglich ist. Und dass wir uns jetzt daran erinnern dürfen. Amen. Und wir haben jetzt Vorrecht, auch wieder dürfen Abendmahl zu feiern. Das Abendmahl ist ja genau eine Erinnerung auch an das, was Jesus für uns getan hat, wo im Brot und im Traubensaft zum Ausdruck kommt. Und ich werde euch eine Stelle lesen aus Jesaja 54. Da heißt:
Es war unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er hätte alles das treibt und er hätte gewusst, was auf ihn zukommt und hätte es gemacht aus Liebe zu dir. Es ist gewaltig, wenn ich mir das muss vorstellen, was das für ihn bedeutet hat. Und in der Nacht, wo Jesus das bevorgestanden ist, da hat er das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert und hat sie darauf vorbereitet, auf das, wo wird kommen. Und dann lesen wir, in der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich. Und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Darum soll sich jeder prüfen, ehe er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib Christi geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Als Geliebte von Gott sind ja alle eingeladen zu dem Mahl. Es geht nicht darum, dass ich das Abendmahl nicht dürfte nehmen, wenn ich mich schuldig gemacht habe. Genau dafür, daran erinnert uns das Abendmahl ja, dass er es bereinigt hat, dass es gut ist. Dass er all unsere Schuld auf sich geladen hat. Aber wenn du nicht bedenkst, warum wir das Brot und der Traubensaft nehmen, wenn du nicht bedenkst, warum wir das jetzt feiern, dann sollst du es lieber nicht nehmen und am Platz sitzen bleiben. Aber wenn dir das bewusst ist, was Jesus für dich tun hat und du willst es annehmen für dich, herzlich willkommen. Der Tisch ist parat. Er hat alles gemacht, was notwendig ist. Du musst nichts dazu tun. Er hat alles für dich parat. Wir beten jetzt nochmal und ich bitte doch all diejenigen, die beteiligt sind an der Technik und bei der Musik, dass sie zu mir führen kommen. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir uns jetzt da dürfen daran erinnern, was du für uns tun hast. Und wir haben es dir gerade schon gesagt, das ist gewaltig. Wir beten dich an, wir loben dich, preisen dich. Danke dir, dass du all unser Versagen auf dich genommen hast und dass wir uns jetzt mit dem Brot und Traubensaft an die gewaltige Tat von dir dürfen daran erinnern. Du hast alles gemacht, was nötig ist für uns. Und wir dürfen es einfach annehmen. Danke, dass wir jetzt an das dürfen denken und für uns das dürfen so nehmen, weil du so große Liebe für uns hast. Danke, dass du uns nachgehst. Und dass wir uns dürfen erinnern, dass alles tust, dass alles zahlt ist, dass wir dürfen Gemeinschaft haben mit dem Vater im Himmel. Amen.